Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Unser heutiger Gast ist Thomas Stoffmehl, Vorstandssprecher des Haushaltsdirektvertriebsunternehmens Vorwerk. Und davor kommt, wie immer, das Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Der Kobold und der Thermomix. Ein Staubsauger und eine Küchenmaschine. Das sind die bekanntesten Produkte eines Wuppertaler Familienunternehmens. Vorwerk. Zugleich steht kaum ein Name so sehr für den Direktvertrieb wie Vorwerk und ein großer Teil des Geschäfts läuft über Produktvorführungen, oft in den eigenen vier Wänden der Kunden. Die Wurzeln gehen auf das Jahr 1883 zurück, als Karl Vorwerk an der Wupper eine kleine Teppichweberei gründet. Später steigt sein Schwiegersohn August Mittelsten Scheidt in das Unternehmen ein, das nun auch Zahnräder, Getriebe und Motoren für Grammophone verkauft. Als in den 20er Jahren jedoch der Hörfunk immer beliebter wird und den Schallplattenspielern zunehmend Konkurrenz macht, gerät Vorwerk in eine Krise. Da hat der Chefingenieur eine rettende Idee. Die ursprünglich für die Grammophone gedachten Motoren treiben nun Staubsauger an. 1929 kommt der erste Kobold auf den Markt. 1971 folgt der Thermomix. Vorwerk ist bis heute im Besitz der Familie Mittelsten Scheidt und hat 2023 mehr als 3 Milliarden Euro umgesetzt. Thomas Stoffmehl ist Sprecher des Vorstands. Über sein Herz für den Direktvertrieb, seine Rolle als Manager in einem Familienunternehmen und Haushaltsgeräte der Zukunft. Darüber sprechen wir mit ihm jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Thomas, herzlich willkommen in unserem Podcast Alles Neu.
Ja, lieber Tobias, ebenso von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Thomas, du kennst ja unseren Podcast und weißt, dass unsere Gäste bei uns im Maschinenraum an der Espresso Bar immer in ein fiktives Gespräch gebracht werden. Stell dir mal vor, du wärst bei uns zu Besuch in Berlin und triffst an der Espresso Bar Reinhold Würth vom Familienunternehmen Würth. Wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr sprechen?
Naja, wenn ich Reinhold Würth treffen würde, dann denke ich, werden wir relativ schnell über den Direktvertrieb sprechen. Ich glaube, das liegt nahe, ja, weil das, glaube ich, treibt ihn und sein natürlich fantastisches Unternehmen. Das treibt mich ja seit mittlerweile über 20 Jahren in unterschiedlichen Rollen. Aber ich glaube, das ist ja nur der Einstieg, weil wir dann im Wesentlichen relativ schnell über Menschen sprechen würden, weil ich glaube, gerade in unserem Geschäft die Menschen den Unterschied machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dann würden wir wahrscheinlich auch einen zweiten Kaffee zusammen trinken.
Kannst du das ein bisschen genauer ausführen? Was bedeutet das, dass die Menschen das Wichtigste im Direktvertrieb ausmachen?
Naja, also ich meine, sozusagen die Magie dieses Geschäftes, und das ist vielleicht für den, der von außen drauf guckt, nicht immer so einfach nachzuvollziehen, liegt ja in der Kombination von persönlicher Beziehung, persönlichem Verkauf und erstklassigen Produkten. Ja, und wir werden sicherlich vielleicht auch im Laufe des Gesprächs dann noch drauf kommen, wir sind eben kein Unternehmen, das Produkte verkauft alleine, wie zum Beispiel ein Retail-Geschäft oder auch ein E-Commerce-Geschäft, sondern für uns ist diese Kombination und auch dieses Aufbauen von Communities absolut maßgeblich. Und das eröffnet natürlich auch im Verkauf, im Gespräch und in der ganzen Kundenbeziehung ganz andere Möglichkeiten. Ja, so. Und deswegen glaube ich, dass viele immer wieder behaupten, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich glaube, bei uns ist das einfach so. Und wir stehen natürlich auch vielleicht als letzter Punkt erstmal von der Seite, in der Situation, wo wir Menschen nicht nur für die Produktseite, also Kundinnen und Kunden für uns begeistern müssen, sondern vor allen Dingen Beraterinnen und Berater. Ja, weil das ist der Weg, wie wir unsere Produkte verkaufen und die halten uns natürlich den Spiegel vor. Und wenn uns nicht gelingt, immer mehr Leute international für dieses Geschäft auch zu begeistern, dann hätten wir sicherlich vielleicht verschiedene Dinge in unserem Geschäftsmodell nicht richtig gemacht. Und deswegen ist der Mensch eben so zentral und von elementarer Bedeutung für den Erfolg oder auch eben für den Misserfolg.
Thomas, du hast damals Jura studiert und auch promoviert in Bochum und in Düsseldorf und hast deine Karriere, nachdem du kurz Rechtsanwalt warst, im Direktvertrieb und in verschiedenen Familienunternehmen, unter anderem auch bei Bofrost, fortgeführt oder aufgebaut. Schlägt dein Herz mehr für Familienunternehmen oder mehr für den Direktvertrieb?
Übrigens, ihr habt eine Station vergessen. Ne? Wir plaudern dir hier ganz offen. Ich habe auch noch 2,5 Jahre ein Internet-Startup mitgegründet. Das war sozusagen die Warmlaufphase für den Direktvertrieb. Und das begann dann 2001. Also mein Herz schlägt für den Direktvertrieb und für Familienunternehmen. Ich habe ja auch einen kleinen Exkurs gemacht, 4 Jahre in einem Private Equity geführtes Direktvertriebsunternehmen als CEO. Fühle mich sehr wohl im Umfeld der Familienunternehmen, weil ich glaube, dass der Direktvertrieb eben schon eine sehr, sehr mittel- und langfristige Orientierung benötigt. Ne? Weil wenn wir über Community Building sprechen, über den Aufbau auch von Beziehungen, dann ist, glaube ich, wichtig, dass man eine Gesellschafterstruktur hat, die die Treiber des Geschäftes sehr, sehr gut versteht. Ja? Und insofern glaube ich, dass Direktvertrieb und Familienunternehmen grundsätzlich sehr, sehr gut zusammengehen. Im Übrigen, wenn man mal weltweit schaut, wir sind Nummer 1 in Europa, ich glaube im Moment Nummer 5 weltweit, Nummer 5 oder Nummer 4. Die wesentlichen erfolgreichen Unternehmen sind tatsächlich auch Familienunternehmen. Ja? Und das hat aus meiner Sicht eben auch gute Gründe, warum das so ist.
Hast du denn selbst auch mal im Direktvertrieb gearbeitet? Also hast du selbst mal Staubsauger verkauft?
Ja, das wäre sehr spannend, weil ich glaube, dass man gar nicht erfolgreich sein kann, wenn man das Geschäft nicht sozusagen von der Pike auf versteht. Ich erinnere mich an meinen Einstieg bei Bofrost im Jahre 2001. Da hatte ich mich mit dem damaligen CEO verständigt, sozusagen auch eine Einarbeitung im Vertrieb zu machen. Das kam dann total anders, als ich mir das vorgestellt habe, weil ich nämlich dann fast 1,5 Jahre im Vertrieb unterwegs war und alle wesentlichen Funktionen selbst ausgeübt habe. Ja, das war ja nicht immer nur Zuckerschlecken. Man kriegt ein gutes Gefühl dafür, was das bedeutet, aber man hat auch andererseits dann nachher ein extrem gutes Verständnis für die Besonderheiten und die Herausforderungen. Und das war für mich eine sehr teilweise harte, unheimlich interessante, lustige und lehrreiche Zeit. Ja, ich glaube, fast eine gute Foundation, würde ich heute sagen, für das Grundverständnis auch dieser Vertriebsart. Bei Vorwerk ist es so, dass ich mich da auch intensiv drum kümmere. Ich versuche regelmäßig, wenn es geht, einmal im Monat im Vertrieb unterwegs zu sein. Und also ohne die Nähe zu den Menschen, die das tagtäglich betreiben, funktioniert das gar nicht. Und es gibt auch bei Vorwerk, glaube ich, viele Beispiele von Leuten, die eben nicht so nah dran waren, ja, und an der einen oder anderen Stelle dann eben auch große Schwierigkeiten hatten, die Wirkmechanismen zu verstehen.
Du bist jetzt seit 2019 bei Vorwerk. Anders als Bofrost hat Vorwerk 2 Produkte. Mhm. Einmal der Thermomix und einmal die Kobold-Staubsauger. Was würdest du sagen, macht Vorwerk aus deiner Sicht?
Naja, also ich meine, die Vorwerk Unternehmensgruppe ist natürlich noch ein bisschen mehr. Wir haben auch noch die AKF Bank, wir haben auch noch andere Aktivitäten, aber ihr habt natürlich völlig recht. Unser Hauptgeschäft sind Thermomix und der Kobold, wobei Kobold eben auch nicht ein Produkt ist, sondern zahlreiche Produkte dahinter stehen. Auch beim Thermomix gibt es neben dem Thermomix verschiedene Zubehörprodukte. Aber ich verstehe, wo ihr drauf hinaus wollt. Ich glaube, dass die Klammer erstmal für uns bei Vorwerk das bildet, was wir vorhin besprochen haben. Ja, nämlich sozusagen die Liebe zu den Menschen, für die Menschen und für den Direktvertrieb und für die Nähe und für dieses besondere Verkaufserlebnis. Ich glaube, dass sich Vorwerk in dem Zusammenhang in den letzten vor allen Dingen 5 bis 6 Jahren unglaublich modernisiert hat. Ja, und wirklich auch digitales Unternehmen geworden ist, weil wenn man sich die Produkte heute anschaut, nehmen wir mal den Thermomix, dann es geht ja nicht mehr um ein Produkt, eine Hardware, es geht um eine Experience. Ne? Und ich glaube, dass diese Entwicklung, ja, die ist, glaube ich, auch typisch für Vorwerk, weil wir schon versuchen, auch innovativ zu sein, an allen möglichen Stellen unserer Zeit voraus zu sein und wir eben auch wissen, dass vor allen Dingen dann, wenn man hochpreisige Produkte verkauft, ja, dem Grunde nach auch immer einen Schritt voraus sein muss. So würde ich das beschreiben wollen.
Du sagtest, dass euer Erfolg auch maßgeblich davon abhängt, die Beraterinnen und Berater zu begeistern. Was würdest du sagen? Was macht einen guten Verkäufer oder eine gute Verkäuferin aus? Muss man da gleichzeitig auch Psychologin sein, um das zu verstehen?
Naja, also wir verlangen nicht als Einstiegskriterium ein abgeschlossenes Studium der Psychologie, ne? Um das gleich mal vorweg zu sagen. Ich glaube, dass ein gutes Gefühl im Umgang mit Menschen schon mal sehr, 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 sehr viel hilft, ja, um das so zu sagen. Aber lass mich vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen ausholen. Für uns ist die einzig, und ich will das wirklich bewusst jetzt mal vereinfachen. Ja, mein Finanzkollege wird jetzt wahrscheinlich viele andere Dinge auch berechtigterweise ergänzen. Aber die einzig wichtige Kennzahl für uns ist die Anzahl unserer Beraterinnen und Berater weltweit. Weil wenn es nicht gelingt, diese Community zu vergrößern, gelingt uns kein Wachstum. Und wenn wir mal sehen, wie sich Vorwerk in den letzten Jahren entwickelt hat, mit Rekordjahren im schwierigsten wirtschaftlichen Umfeld. Ja, man sieht ja auch, was im Handel passiert, auch im E-Commerce. Dann ausschließlich, weil uns gelungen ist, die Berateranzahl weltweit massiv zu steigern. Wir hatten zwischen 2014 und 2018 im Schnitt so 60.000 Beraterinnen und Berater. Ja, und liegen jetzt voraussichtlich zum Ende diesen Jahres bei irgendwie 106, 107.000. Das ist eine gigantische Zahl. So. Und das zeigt, was ich vorhin sagte, nämlich, dass wir mit unserer Opportunity, die wir anbieten, ja, die natürlich damit zusammenhängt, dass wir auch attraktive Produkte verkaufen, ja, und attraktive, besondere Produkte haben. Aber diese Community und unsere Opportunity müssen gut zusammenpassen. So. Das heißt also, Menschen, die grundsätzlich gerne mit Menschen arbeiten, die auch gerne verkaufen, die in so einer Situation wie beim Thermomix auch gerne Dinge vorführen. Das gilt genauso auch für unseren Kobalt-Staubsauger, obwohl die Modelle sehr unterschiedlich funktionieren und auch der Triggerpunkt anders ist. Ja, das eine ist immer mal ein sehr emotionales Feld, das andere eher ein rationales Cleaning. Da braucht man auch schon andere Menschen. Aber alle müssen eins gemeinsam haben, nämlich ein gutes Gefühl wiederum für ihre Menschen, die zu fördern und aufzubauen, und ein gutes Gefühl für den Umgang mit Kundinnen und Kunden. Und das kann man aus meiner Sicht nur bedingt lernen. Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Seminare und Schulungen besuchen. Ich glaube, wenn das intuitiv nicht in dir ist, dann wird das sehr, sehr schwierig.
Thomas, wir hatten noch nicht so viele Direktvertriebsunternehmen im Podcast. Deswegen vielleicht mal die Frage, wie übersetzt sich das in eure Organisation? Also Unternehmen haben eine Produktentwicklung, Produktmanagement, Marketing, im Vertrieb. Die Community ist im Vertrieb angehangen, vermutlich. Habt ihr da bestimmte Bereiche, die sich dann für das Recruiting der Handelsvertreter damit beschäftigt oder für einfach nur das Community-Management dieser Handelsvertreter? Wie funktioniert das?
Ja, also sind ja nicht alles Handelsvertreter, ne, der guten Ordnung halber. Wir haben im Wesentlichen im Kobalt-Business Handelsvertreter und im Thermomix-Business sind es Leute, die den Grunde nach ganz alleine entscheiden, ohne Handelsvertreter zu sein, wie viel Zeit sie uns zur Verfügung stellen, also wie viel ihres großen Herzens sie sozusagen Vorwerk widmen. Ich glaube, wir unterscheiden uns an ganz vielen Stellen nicht von anderen Unternehmen im Aufbau, ja, aber an den wesentlichen Stellen massiv. Und das macht übrigens die Sache auch nicht ganz leicht, Leute zu rekrutieren, auch von außen, ja, weil man muss schon sehr gut verstehen, warum wir anders sind. Ich fange mal mit zwei Bereichen an. Der eine Bereich ist das Marketing. Ja. Das Marketing zum Beispiel in großen Markenunternehmen ist ja oft geprägt von Media Spendings und Budgets. Und bei uns ist das Marketing natürlich auch Brand und diese Dinge gibt es auch, aber im Wesentlichen eine Supportfunktion, ja, natürlich für unsere Beraterinnen und Berater, um die erfolgreich zu machen. Und das setzt voraus, dass wir dem Grunde nach auch Leute brauchen, die ganz stark vom Kunden kommend her denken, ja, und auch von der Attraktivität der Community. Der Vertrieb ist bei uns natürlich total anders und auch sehr, sehr stark in den Ländern total dominant, ja, weil da geht es genau um dieses Thema, ne, Community Building, Community Pflege, da sind Marketing und Vertrieb sehr, sehr eng vernetzt und es gibt eben eine weitere Disziplin, die ich glaube in der Form kein anderes Unternehmen hat, das ist das ganze Thema Advisor Recognition und Events, weil der Direktvertrieb lebt extrem stark vom Wettbewerb. Ja, also die Menschen bei uns lieben den Wettbewerb. Ja, unsere erfolgreichsten Instrumente, übrigens auch zur Rekrutierung, sind internationale Wettbewerbe. Ja, wo man sich messen kann mit den anderen und wo man dann sozusagen auch am Ende, wenn man erfolgreich war, wirklich auch fantastische persönliche Erlebnisse hat. Ja, und das ist aber nicht irgendwie, dass wir den Leuten was schenken, sondern das ist wirklich so, dass es immer eng mit der Leistung verknüpft ist. Und das ist natürlich eine Thematik, die in anderen Unternehmen in der Form nicht gegeben ist. Natürlich hat jeder gerne Lob und Anerkennung für seine Arbeit. Aber ich würde behaupten, dass bei vielen der Menschen, die eng an uns gebunden sind, diese Wertschätzung der relevanteste aller Punkte ist. Ich will nicht sagen der einzig relevante, aber da geht es dann teilweise wirklich weniger ums Geld, weniger um die Provisionshöhe, als eben Teil dieser Community zu sein und auch eine besondere Wertschätzung für besondere Leistung zu erfahren.
Aber kannst du das vielleicht ein bisschen konkretisieren, wie das funktioniert mit diesem Wettbewerb? Weil man kennt das ja aus dieser Vertriebswelt, die mit den besten Verkaufszahlen fahren die größten, teuersten Autos und man kann schon so ein bisschen am Automodell erkennen, wie gut das so läuft. Wie ist es denn in der Vorwerkwelt? Also was für eine Art von Incentivierung, Prämien bekommen die?
Also das, ich sag mal, mit den Autos spielt bei uns teilweise im Staubsaugervertrieb auch in Italien auch eine Rolle. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, aber wir bauen jetzt unser Geschäft nicht so sehr darauf. Ich glaube, also wie funktioniert das? Ich bringe mal ein Beispiel. Wir haben vorhin über Recruiting gesprochen, ne, und über die Entwicklung unserer Beraterzahlen weltweit. Wir haben mit der neuen Strategie, auch als ich ins Unternehmen kam, haben wir eine sogenannte International Recruiting Challenge auf die Beine gebracht. Da ging es also darum, im September und Oktober wirklich sich komplett zu fokussieren auf Rekrutierung. So. Das hat es vorher nicht gegeben. Das ist mittlerweile, also ich würde sagen, das ist fast unsere Lebensversicherung gewesen, unser Haupttreiber für diesen Beraterzugang. Und da ist es so, also ich erkläre das mal im Detail, dass sich nicht, da geht es nicht um Verkauf. Es gibt auch Verkaufswettbewerbe im Übrigen, ja. Aber hier geht es tatsächlich um Rekrutieren. Und hier geht es um noch was anderes, nämlich um Teamplay. Also das heißt, ich gebe bestimmte Ziele raus für ein Team. Und nur wenn alle Teammitglieder dieses Ziel erreichen, haben sie sich auch qualifiziert. Und für die Veranstaltung im nächsten Jahr, das heißt bei uns Vorwerk International Award Night, sind nur die Teams qualifiziert, natürlich die ihre Mindestziele erreicht haben, aber von denen auch nur die Besten. Das heißt also, selbst wenn du mit deinem Team deine Ziele erreicht hast und jedes einzelne Teammitglied auch, dann heißt es nicht automatisch, dass du dabei bist, weil es sein kann, dass dich 10 andere Teams international outperformt haben. Ja? Das, was dann folgt, ist ein unfassbar tolles Event auf einem Wahnsinnslevel, wo natürlich dann die ganzen Leistungen wertgeschätzt werden mit einem tollen Programm, meistens mit einem World-Class-Act, ja. Und dann ist es ganz interessant, dann entwickelt sich so eine Marke und dann ist es so, dass die Leute, die dort waren, für sich beschließen, dass es nicht vorkommt, dass sie dann nicht mehr hinwollen und dadurch entwickelt sich eine wahnsinnige Dynamik. Ja, das war jetzt die, kürzer ging es nicht, die Zusammenfassung anhand eines konkreten Beispiels. Und das ist aber wichtig, ja, weil nochmal diese Kultur von Competition, aber ich meine nicht negativ, sondern positiv, ja, und da freut sich auch jeder für den anderen im Übrigen, die ist immanenter Teil unserer DNA und unseres Geschäfts und das ist natürlich völlig anders als in anderen Unternehmen.
Wenn man so auf den Vorwerk-Kosmos als CEO draufschaut und du auf die letzten, was sind das denn, 5, 6 Jahre zurückschaust, was sind die größten Bereiche, wo du die meiste Aufmerksamkeit draufgelegt hast und in Zukunft legen wirst?
Also über einen Bereich haben wir gerade schon ganz lange gesprochen. Also wir müssen unsere Aufmerksamkeit, wir haben das in den letzten 6 Jahren gemacht und wir werden weiter unsere Aufmerksamkeit auf Beraterwachstum legen. Ja? Und die, wenn wir kein Beraterwachstum haben, haben wir kein Unternehmenswachstum. Und nur die Maßnahmen, auch um dieses Beraterwachstum zu erreichen, ist ja nicht nur diese Challenge, die ich gerade angesprochen habe, die ändern sich natürlich auch. Ne? Es geht da zum Beispiel auch im Wesentlichen darum, wie können wir eigentlich unsere Beraterinnen und Berater maximal unterstützen, damit sie ihr Geschäft erfolgreich betreiben. Und deswegen ist der zweite große Bereich, und ich will das gar nicht gewichten, das ist alles miteinander verwoben, das ganze Thema Experience und Digitalisierung. Ja? Wir verkaufen nicht mehr irgendein Hardware-Produkt. Ja, das ist vorbei. Wir verkaufen eine Experience und wir verkaufen heute mit dem Thermomix eine Gelinggarantie im Rahmen unserer Rezeptwelten. Und das wird, glaube ich, noch deutlich stärker werden, also Produkt sozusagen Digital und Experience zusammenzubringen. Wir sind gerade dabei, unsere nächste Strategieperiode bis 2030 zu erarbeiten. Und diese beiden Dinge würde ich mal herausstellen. Man könnte jetzt viele andere Themen erwähnen, also Beraterwachstum. Und eben die Frage, wie kann ich dieses Beraterwachstum weiter maximal unterstützen, natürlich auch begeisterte Kundinnen und Kunden weltweit erreichen, durch eine noch stärkere Fokussierung auf eine einmalige Experience, die dann auch sehr stark mit der Digitalisierung des Unternehmens verbunden ist.
Gleichzeitig finde ich, genau, also wir reden über Digitalisierung, aber dieser Direktvertrieb hat ja was wahnsinnig Analoges. So, ne? Also man geht vielleicht nicht immer, kannst du gerne auch nochmal genauer erläutern, aber das findet ja schon auch oft in den eigenen 4 Wänden der Kundinnen und Kunden statt. Wie unterscheidet sich eigentlich diese Verkaufssituation von einer anderen?
Also, könnte man eine Gegenfrage stellen und sagen, ist das was Schlechtes, dass das wahnsinnig analog ist? Ich glaube, dass die Grundlage dieses Businesses wird immer ziemlich viel analog bleiben. Ja? Ich habe mich in den letzten 20 Jahren immer wieder mit der Frage beschäftigt, da ist da alles so angestaubt, das ist doch in die Jahre gekommen. Ich meine, ich könnte mal dagegenhalten und sagen, es gibt ja nicht so viele Geschäfte, die in den letzten Jahren so outperformed haben wie wir. Ja, ich wusste mal diese Gegenposition und das ist ja kein Zufall. Das liegt nämlich daran, dass es nicht darum geht, nur ein Produkt zu verkaufen, wo es dann nur um Preis, um Discount, um sonst irgendwas geht, sondern es geht darum, einmalige Produkte zu verbinden mit einem fantastischen Erlebnis und idealerweise mit einem Teil einer Community. Ja.
Aber das bleibt ein bisschen abstrakt, so finde ich ehrlich gesagt. Also was bedeutet das hier wirklich konkret? Du stehst im Wohnzimmer oder in der Küche von jemandem und möchtest ihm Thermomix verkaufen. Also wieso läuft das besser, als wenn Menschen zum Mediamarkt gehen und eine Küchenmaschine kaufen?
Ja, also nochmal, erstens, also für mich ist mal eine Sache ganz klar. Du kannst, wenn du, ich fange mal anders an, wenn du nicht in die Lage versetzt wirst, unsere Produkte optimal zu erleben und zu erfahren, dann ist die Gefahr relativ groß, dass du vielleicht von einem hochpreisigen Produkt auch enttäuscht wirst. Ja? So. Wir bieten einfach eine andere Experience. Bleib bei deinem Mediamarkt-Beispiel. Stellen wir uns mal vor, der Thermomix stünde im Mediamarkt. Lass uns vielleicht mal die Übung miteinander machen. Ja? Dann gehst du zu der Abteilung von Haushaltsgeräten, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja? Und dann steht von mir aus ganz rechts hochpreisig der Thermomix, dann steht da noch der Bosch Cookit Und dann kommen irgendwie so Mittelklasse-Geräte. Alle wollen ja der Thermomix irgendwie sein. Lidl sagt ja auch, wir haben den billigen Thermomix. Also jeder referenziert ja auch auf unsere Marke an der Stelle. So, und dann passiert Folgendes. Und das ist genau das, was immer passiert. Du stehst dann davor und dann fängst du an, Dinge auszuschließen. Das die ganz billigen nehme ich nicht, die ganz teuren nehme ich auch nicht. Ja, so, du hast aber trotzdem nicht den blassesten Schimmer, was dir dieses Gerät bieten kann. Dann gehst du zur Kasse, hast ein gutes Gefühl, sagst, keine Ahnung, irgendwie da im Mittelfeld habe ich jetzt zugeschlagen. Da gab es noch 10% Jubiläumsangebot und dann verlässt du den Kassenbereich und dann war es das. Das hat nichts zu tun mit dem, was wir machen. Ja? Bei uns ist es so, dass wir eben nicht nur Produkte verkaufen wollen, sondern ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn ich in den verschiedenen Vertriebskanälen, und die gibt es ja, ne, es gibt ja auch die Advisor Webshops, du kannst ja auch deinen Thermomix zum Beispiel online kaufen. Ja? Aber ich versuche in dieser Journey maximal sicherzustellen, dass ich eine Vernetzung mit der Beraterin oder dem Berater hinbekomme. Weil jede Kundin, jeder Kunde, der oder die unzufrieden ist mit der Experience am Ende, ja, ist für mich tendenziell ein Verkauf, den ich besser nicht getätigt hätte. Denn unser Beraterwachstum lebt von der Weiterempfehlung. Ja? Also du kaufst deinen Thermomix, idealerweise bist du so begeistert, dass du auch mal eine Party zu Hause veranstaltest. Deswegen ist diese Verbindung von analog zu digital so wichtig. Und lass mich noch einen letzten Satz sagen. Zum Beispiel, wenn du über die Websites gehst, über die sogenannten My-Sites, die Berater-Websites, um einen Thermomix zu kaufen, dann kannst du sagen, mich interessiert das alles, ich habe gar keinen Bock auf so eine Party, ne? Da gehe ich nicht hin und dann, du wählst das alles ab und dann bekommst du deinen Thermomix. Aber ganz am Ende, beim Checkout-Vorgang, hast du nochmal die Möglichkeit, einen Welcome-Service zu buchen. Das heißt, jemand kommt zu dir nach Hause und erklärt dir den Thermomix. Übrigens, das passiert beim Mediamarkt auch nicht, weil spätestens, wenn du in der Kasse vorbeigehst, interessiert sich keiner mehr für dich und versucht da mal bei einer Hotline anzurufen, wenn du ein Problem hast, dann kann ich nur sagen, good luck. Ja? Ungefähr ein Drittel, teilweise sogar mehr der Menschen beim Checkout im Online-Vorgang wählen diesen Welcome-Service. Ja? Und das zeigt, wie wichtig es ist, diese persönliche Verbindung, dieses auch analoge, was du ansprichst, ja, mit dem digitalen Erlebnis zu verbinden. Und ich kann mir nicht vorstellen, solange ich hier Verantwortung trage, dass das analoge Element nicht mehr stattfindet. Weil ich glaube, wenn wir das nicht vernünftig pflegen, mit der ganzen Digitalisierung, mit all den Dingen, die wir nach vorne bringen müssen, dann wird dieses Geschäft kein Differenzierungspotenzial mehr haben. War das jetzt konkret genug?
Ja, vielen Dank.
Hast du keinen Thermomix?
Nein, aber du hast ja eben verraten.
Ein großer Thermomix-Fan. Du hast gerade die Schwerpunktthemen genannt und ein Thema war die Experience. Nochmal zur Sicherstellung. Du meinst damit die Experience, die der Kunde bei der Nutzung des Produktes hast, oder meintest du die Experience für den Berater?
Ich meine, wenn ich über unsere Community spreche, beides. Wenn ich über den Endkunden spreche, meine ich genau diese Nutzung. Dass ich sagen kann, ich habe eine Investition getätigt, die ist ja nicht unerheblich.
Ja.
Und im Übrigen habe ich wirklich alles so weit verstanden, dass ich das komplett auch für mich und meine Familie, meine Freunde, wer auch immer da beteiligt ist, nutzen kann. Ja. Im Übrigen, kleiner Einsatz, diese Dinge sind ja auch oft bei uns mit der Rekrutierung verknüpft, weil wenn du dieses Verdienerprogramm nimmst, ne, was für uns super wichtig ist, dann kannst du ja auch entscheiden, dass ich finde das so cool, dass ich eben selbst für Vorwerk tätig werde, dann kannst du deinen eigenen Thermomix verdienen. Ne? Darüber entsteht auch eine ganze Menge Dynamik im Unternehmen.
Mhm. Ja, muss ich mir mal anschauen. Wenn ich jetzt
also Katja, das ist für dich eine große Chance, wo du noch keinen Thermomix hast. Vielleicht können wir das eine mit dem anderen verbinden.
Wie du meintest, Haupttreiber für das Wachstum bei Vorwerk sind die Berater. Das macht Sinn, weil ihr geht nicht so stark über den Preis oder über große Promotions. Ein anderer Treiber wäre ja vielleicht auch neue Produkte, die auf den Markt kommen, außerhalb der Erlebnisgruppe Kobold und der Erlebnisgruppe Thermomix. Das nennt man dann vielleicht Innovation außerhalb dieser Bereiche. Mhm. Wie stellt ihr euch dort auf? Seid ihr da aktiv auf der Suche? Wie funktioniert das, wenn man nach dem nächsten Erlebnis Ausschau hält?
Ich glaube, ich würde das gerne zweigeteilt beantworten. Ich glaube, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber es wird oft so diskutiert. Ich glaube, dass allein diese beiden Produktgruppen, die wir haben, nämlich Cleaning und Culinary, noch wahnsinnig viel Innovationspotenzial bieten. Ja? Und ich glaube, wir haben das in den letzten Jahren noch gezeigt. Also wenn wir mal sehen, Styler, Cutter, viele Dinge, ja, die wir weiterentwickelt haben beim Thermomix oder auch gerade im Staubsaugerbereich, ne, wo es ja nicht nur diesen einen Kobold gibt, sondern da gibt es ein ganzes Cleaning-System mit unterschiedlichen Aufsätzen etc., bietet immer wieder genügend Ansätze für Innovationen. Also deswegen glaube ich nicht, dass ich zwingend nur immer über völlig andere Produktgruppen nachdenken muss, um den zukünftigen Erfolg des Unternehmens abzusichern. Ja, also da haben wir genügend Möglichkeiten, uns immer wieder neu zu erfinden, in dem vorhandenen Culinary- und Cleaning-Segmenten. Ja, aber wir suchen auch nach neuen Produktgruppen. Und wir haben gerade zum Beispiel mit Nexaro mal ein Beispiel, ein B2B-Reinigungsroboter auf dem Weg. Ist ein ganz anderes Geschäft, hat auch gar nichts mit Direktvertrieb zu tun. Ist ein Startup, da geht es im Grunde nach darum, ich sag mal, automatisiert in kleineren, mittleren Büros etc. Reinigung zu ermöglichen. So. Wir entwickeln auch grundsätzlich Ideen weiter, Produktideen, Geschäftsideen, die wir im Unternehmen haben und schauen uns an, wie das für uns ein zukünftiges Erfolgsmodell sein könnte. Aber das eine steht nie gegen das andere. Das heißt, die Innovation und die Weiterentwicklung der vorhandenen Bereiche ist genauso wichtig wie die potenzielle Entwicklung von neuen Bereichen. Ja, und so werden wir das auch in Zukunft betrachten und so definieren wir auch Innovation. Ja, wir haben auch wahnsinniges Potenzial für weitere digitale Innovationen. Ja, auch auf dem Thermomix. Also da gibt es viele, viele Ideen, die im Unternehmen übrigens auch viel Kapital binden. Ja, weil wir sehr, sehr viel Geld in Innovation investieren.
Sind das bei euch dann auch getrennte Bereiche oder ist es so blended, dass wenn einer eine gute Idee hat, dann wird sich auch mal über ein neues Produkt, neues Erlebnis ausgetauscht?
Also das hoffe ich. Also wir schaffen zumindest die Kultur und das Klima dafür, dass wir alle für alle diese Dinge total offen sind. Ja? Also insofern gibt es da weder Denkverbote noch Trennung. Ich glaube, wichtig ist, dass man den, wir nennen das Sweet Spot, ja, in der Strategie, dass man dem Grunde nach eigentlich dem Punkt, wo wir sagen, da differenzieren wir uns auch vom Wettbewerb, dass man den sehr genau benennt. Und dass man im Umkehrschluss aber auch die Dinge, wo man sagt, das ist vielleicht eine tolle Idee, die passt aber nicht zu uns, aus welchen Gründen auch immer, dann aber auch nicht weiterverfolgt. Ne? Denn entscheiden heißt eben auch zu verzichten. Ja, und die Diskussion läuft sehr differenziert.
Gibt es da ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo ihr eine vermeintliche Idee verworfen habt? Weil
also es gibt zum Beispiel, ich sag mal, es gibt ja auch Dinge, die nicht so erfolgreich waren. Ne? Nehmen wir mal die Teemaschine. Ne? Also ich würde gerne zwei Beispiele nennen, den Teemial. Also das war eine tolle Produktidee, die hat aber am Ende in der Umsetzung nicht funktioniert. Das heißt, die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, was die potenziellen Märkte und so weiter und auch die Art des Vertriebs angeht, das haben wir nicht erreicht. Ne? Aus unterschiedlichen Gründen. Da haben wir uns an der Stelle wieder getrennt. Wir haben auch intern immer wieder Ideen, wo wir sagen, das ist vielleicht eine interessante Idee, aber die passt tatsächlich nicht zu unserem Geschäft. Das manchmal geht es auch um andere Unternehmen, auch um M&A-Aktivitäten. Ja? Insofern, also wir sind da offen, aber wir sind da auch, sagen wir mal, vorsichtig und sehr nah an unserer Kernkompetenz. Ne? Ich meine, ihr habt ja in der Wirtschaft auch so viele Wellen gesehen von Diversifizierung, dann wieder Rückbesinnung auf die Kernkompetenzen. Ich glaube, Vorwerk ist ganz gut damit beraten, dem Grunde nach auch nah an den Kernkompetenzen zu bleiben und dann zu gucken, wie man diesen Sweet Spot intelligent erweitern kann über die Zeit. Ja? Da muss man auch noch eine Sache dazu sagen. Die Vertriebswege von Cobalt und Thermomix sind zwar sehr einig, wenn es um Direktvertrieb geht. Natürlich ist das im Detail wieder anders, aber du kannst zum Beispiel in diesen Vertriebswegen keine artfremden Produkte ergänzen. Ja? Also mal ein Beispiel. Die Idee beim Teemial war auch zu sagen, na, warum können nicht Thermomix-Berater auch den Teemial verkaufen? Das funktioniert einfach nicht. Weil die Leute lieben sozusagen lieben und leben ihre Leidenschaft für eine Produktgruppe, ja, und für ein Produkt und die haben gar kein Interesse daran, das zu erweitern. Ne? Das war zum Beispiel vielleicht auch ein strategischer Fehler an der Stelle, ja. Und da muss man auch was lernen. Du kannst also auch diese Salesforces nicht in irgendeiner Form einfach umfunktionieren. Ja? Ich kriege jeden Tag, weiß ich nicht, jede Woche, jeden Monat zig Anfragen, wo die Leute sagen, mein Gott, ihr seid so nah am Kunden, ihr könntet doch für uns noch dieses und jenes mitverkaufen. Ne? Also abgesehen davon, dass wir das grundsätzlich ablehnen, das funktioniert einfach auch nicht.
Ja, das ist interessant, aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr habt das aber nicht versucht, mit der Teemaschine den Tee zu verkaufen. Das war euch vorher klar oder es gab den Versuch?
Nee, um Gottes Willen, das war leider eine teure Fehlleistung. Das haben wir auch versucht. Ja, aber das hat nicht funktioniert.
Also auch den Tee tatsächlich, okay.
Darf ich das noch einmal einordnen?
Ja.
Die Teemaschine beinhaltet da auch einen Teeverkauf, weil eine Teemaschine ohne Tee, so. Das war natürlich ein Start-up, ja, mit dem es darum ging, ein besonderes Tee-Erlebnis, eine Tee-Experience zu begründen. Das hat nicht funktioniert. So. Zugrunde gelegt war aber auch die Annahme, dass sich die vorhandenen Vertriebskanäle von Vorwerk für den Verkauf von einer Teemaschine oder einer Tee-Experience mitnutzen kann. Ja? Und auch das hat nicht funktioniert. Das war der zweite Teil dessen, den ich vorhin versucht habe zu erklären.
Wenn wir noch einmal, wir sind jetzt gerade abgebogen, die Innovation außerhalb der Erlebnisgruppe Thermomix und Cobalt. Wenn wir jetzt einmal reinzoomen in den Kulinarikbereich, was sind da denn für Fantasien, wie man das sukzessive weiterentwickeln könnte?
Ja, gut, die Frage wird mir natürlich oft gestellt. Ich kann natürlich über Innovation und werde auch hier in dem Podcast nichts erzählen. Das ist natürlich eine spannende Frage, wo ich mich sehr zurückhalte, weil unser Geschäft lebt ja von der Überraschung. Ja? Das ist der erste Teil der Antwort. Der stellt vielleicht nicht zufrieden, aber der ist immer Teil des Programms. Ich glaube aber, eine Sache habe ich vorhin schon angedeutet. Ich glaube, dass wir insgesamt auch in dieser Culinary Experience deutlich mehr an digitalen Angeboten sehen für die Zukunft, wo man sagt, man kann eben neben dem super erfolgreichen Cookie-Doo und dem Guided Cooking, ja, und der Gelinggarantie, den Dingen, die wir heute schon haben, eben viele, viele andere Themen sich noch vorstellen, um diese Digital Experience zu erweitern. Ja? Und da arbeiten wir sehr intensiv dran.
Cool. Zum Beispiel so einen digitalen Kochkurs mit Video, wo ich dann parallel so mitkochen kann.
Zum Beispiel, ja, oder eben auch andere Dinge, die vielleicht für dich individuell noch interessanter sind, vielleicht um bestimmte Ziele zu erreichen, dich anders ernähren, whatever.
Die Berater, die sind ja zum Teil selbstständig. In der ganzen Wirtschaft wird über Fachkräftemangel gesprochen. Bei euch ist das ja auf einer anderen Ebene, weil es ja eine sehr emotionale Ebene ist. Die Leute machen das manchmal wahrscheinlich nicht als ihr Hauptberuf, sondern aus einer gewissen Leidenschaft und Überzeugung heraus. Habt ihr irgendwie Schwierigkeiten, die Leute dann auch zu rekrutieren? Stichwort Fachkräftemangel, oder?
Ah ja, gut. Weißt du, das sind so schöne Schlagworte, so Buzzwords, was man alles immer daher sagt. Ja. Wir haben selbst in unseren Angestelltenpositionen, wenn ich mal in die Vorwerk Elektrowerke gehe, so viele Anfragen von Lehrlingen, von zukünftigen Fachkräften. Wir haben den Mangel gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das ist auch immer ein bisschen in Verbindung mit der Attraktivität als Unternehmen. Man kann immer über alles klagen und sich über alles beschweren und dann kann man irgendwie auf einer hohen Flugebene alles Mögliche thematisieren. Das ist, ja, ich glaube schon, dass das Problem da ist. Also wir versuchen einfach durch unsere Attraktivität dem irgendwie entgegenzuwirken. Ne? Und für die Beraterinnen und Berater, die sind übrigens alle selbstständig, ist es so, dass viele Staubsauger, also im Kobold-Segment, tatsächlich das hauptberuflich machen als Handelsvertreter, ja, und auch die Freiheit schätzen, die damit verbunden ist. Und im Thermomix-Bereich sind es Leute, die entweder gar keinen Job mehr haben oder das als Nebenberuf machen. Und ich glaube, dass übrigens das interessant ist, weil dadurch, dass wir unsere Anzahl der Beraterinnen und Berater ja nahezu fast verdoppeln, in die Richtung gehen wir seit 2019 mit der neuen Strategie, kann das ja nicht ganz so unattraktiv sein, wenn ich jetzt einfach nur mal diese Entwicklung sehe. Das heißt, ich glaube, dass wir diese Vielfalt, die wir da anbieten und diese Flexibilität, dass das immer mehr den Zahn der Zeit trifft, ja, bei den Menschen. Ich sehe das ja auch, das sind ja auch alle möglichen Altersgruppen, ne, die uns da sozusagen zusprechen. Und ich glaube, dass auch die Frage nach einem Zweit- und Drittjob, ja, wichtiger wird. Ne, insofern glaube ich, dass der Direktvertrieb insgesamt auch da einen Beitrag leisten kann, zu einer bestimmten Flexibilisierung und vielleicht auch besser auf die Notwendigkeiten der Menschen passt.
Du sagtest, Fachkräftemangel ist für euch kein Thema. Viele Unternehmen klagen darüber. Es gibt aber viele andere Klagen derzeit auch, die diskutiert werden. Zum Beispiel überbordende Bürokratie, solche Dinge. Wir haben am 23. Februar wird neu gewählt. Die Wirtschaft befindet sich in der Schockstarre. Was sind denn so Themen, wo du sagen würdest, Fachkräftemangel ist jetzt nicht das Thema, aber was sind die Themen bei euch, wo du sagen würdest, da drückt der Schuh?
Also ich meine, ich werde ja von unseren Gesellschaftern nicht fürs Beklagen bezahlt, ja, sondern ich muss ja Lösungen anbieten. Ne? Und zum Thema Fachkräftemangel, klar, ich will die Entwicklung ja nicht wegdiskutieren, die ist ja da, die Zahlen sind ja, die sind ja so, wie sie sind. Ich glaube aber, dass man als Unternehmen extrem kreativ sein muss, um eben attraktiv zu bleiben und sich immer wieder auch neu zu erfinden an der Stelle. Und vor dem Hintergrund muss man eben dann einfach vielleicht die Extrameile gehen und deutlich kreativer werden. Es gibt natürlich Themen, ganz ehrlich, die sind aus meiner Sicht eine Katastrophe. Ich habe jetzt gelesen, dass Deutschland jetzt irgendwie in den letzten 5 Jahren 15 bis 20 Plätze je nach Lesart in den attraktivsten Wirtschaftsstandorten weltweit abgerutscht ist. Ich sehe das nach wie vor im freien Fall. Offen gesprochen, ich weiß nicht, oder hoffe vielleicht, dass eine stabile Regierung da eine Lösung bringen kann, aber es sind im Wesentlichen aus meiner Sicht 3 Themen. Erstens, Unternehmertum hat nicht den nötigen Stellenwert in Deutschland. Ja, wir diskutieren wahnsinnig viele Themen, die vielleicht nicht alle relevant sind, aber wirklich Unternehmertum zu fördern, ja, ist nicht in unserer DNA verankert. Ich glaube, da sind uns mittlerweile andere Volkswirtschaften um Längen überlegen. Der zweite Punkt ist, jeder reagiert oder redet über Bürokratieabbau. Aber dieser Bürokratieabbau findet ja faktisch nicht statt. Ja, das ist eine relativ schizophrene Situation. Ich rede über den Bürokratieabbau und zur gleichen Zeit, ich sag mal, bringe ich jede Menge neue Gesetze auf den Weg, die Unternehmen in wirklich extreme Schwierigkeiten bringen, auch hinsichtlich der Kostensituation, der Handelbarkeit und so weiter. Ich war gerade am Freitag auf dem Panel auch zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein Riesenproblem. National übrigens auch und EU-weit. Da steht nicht mehr der Nutzen im Vordergrund, sondern man macht sich gar keine Gedanken mehr, was es eigentlich mit den Unternehmen macht. So. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht die total verfehlte Energiepolitik. Ne? Weil wir mittlerweile uns mit Energiepreisen hier völlig aus dem Markt rauskatapultieren. Wir sind ja zum Beispiel in Frankreich auch sehr aktiv mit unserer Thermomix-Fabrik, bauen gerade eine zweite. Das ist natürlich ein Wahnsinn-Standortvorteil, ja, weil du einfach, was das Thema Energiepreise angeht, völlig andere Voraussetzungen vorfindest. Ich könnte ja sicherlich noch viele andere Punkte erwähnen. Vielleicht der vierte wäre für mich noch Infrastruktur, ja, ist eben in Deutschland auch, das ist ein Sanierungsfall. Ja, in der Infrastruktur. Selbst Internetverbindung, wenn wir jetzt hier sitzen im Wuppertal, die Internetverbindung hier ist grundsätzlich nicht gut. Ja, und das sind mal so Themen, die mir vielleicht dazu einfallen. Und da bin ich tatsächlich nicht bei allen optimistisch, aber meine Aufgabe ist ja hier, Lösungen zu finden und anzubieten.
Und was wären die ersten, sagen wir mal, drei Maßnahmen, die du dir von einer neuen Bundesregierung wünschen würdest? Das muss ganz schnell passieren.
Ich glaube, das ganz wichtig ist, endlich mal eine Agenda zu benennen. Ja, und zwar wegzugehen von den parteipolitisch-ideologischen Diskussionen. Ja, auch dafür ist Deutschland aus meiner Sicht mittlerweile bekannt, hin zu einer sachorientierten Politik. Dass man sagt, wir haben, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5 große Themen in Deutschland. Ja, ein paar habe ich gerade angesprochen. Die gilt es jetzt zu lösen, auch vor dem Hintergrund von Attraktivität des Standortes, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wenn hier sukzessive uns die Unternehmen in die Knie gehen, wir als Standort auch für internationale Zugänge immer unattraktiver werden, das wird ja irgendwann Wirkung entfalten, ja, und das wird ja eher schlimmer. Und deswegen glaube ich, muss man eine inhaltliche Agenda definieren, ja, versuchen möglichst viele Menschen hinter diesen Inhalten zu versammeln, ja, und dann eben auf die Art und Weise wirklich einfach auch Fortschritte zu machen. Also ein bisschen vielleicht wie ein CEO auch ein Unternehmen führen würde. Das würde ich mir wünschen.
Wir kommen jetzt langsam zum Schluss des Gespräches. Das war ein guter Abschluss. Vielen Dank, Thomas. Am Ende stellen wir immer drei Fragen an unsere Gäste. Die erste Frage und die letzte sind immer die gleichen. Ich starte mit der ersten. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich nachdrücklich begeistert hat?
Ja, also ich habe mich jetzt tatsächlich, das letzte war von Tom Colley, Grundlagen der künstlichen Intelligenz, und das gerade nochmal rausgesucht. Der Untertitel ist eine nicht technische Einführung. Das war mir sehr wichtig. Ja, und das ist das letzte Buch, was ich gelesen habe, einfach um mich mit dem Thema mehr vertraut zu machen, weil das natürlich auch für uns immer eine immer größere Rolle spielt und trotzdem nichts Genaues weiß man nicht, ne? Wie man so schön sagt. Und das ist das Letzte, was ich gelesen habe, um einfach ein besseres Gefühl für dieses Thema zu entwickeln.
Wenn ihr auf KI schaut, wo schaut ihr drauf?
Wir gucken auf viele Dinge. Wir haben unterschiedliche Use Cases im Unternehmen gebildet und diese Use Cases, die werden jetzt alle mal auf Relevanz überprüft. Ja, das betrifft das Geschäftsmodell, das betrifft die Digitalisierung, aber auch mögliche, ich sag mal, Effizienzthemen. Also da gibt es ganz, ganz viele Felder. Ich kann Stand heute nicht sagen, was wirklich relevant sein wird. Wir werden jetzt unser eigenes quasi Vorwerk Chat-GPT auf den Weg bringen. Das ist zum Beispiel eine erste Maßnahme. Also da gibt es ganz viele Dinge. Und ich glaube, man muss einerseits, darf man sich nicht treiben lassen davon. Das heißt aber nicht, dass man schläft, sondern muss einen kühlen Kopf bewahren für die Dinge, die sich so entwickeln. Da tut sich ja wahnsinnig viel. Und die auch relevant sind fürs Unternehmen. Das muss nicht unbedingt deckungsgleich sein.
Super, vielen Dank. Die Buchempfehlung kommt in die Shownotes und die zweite Frage kommt von Katja.
Genau, und zwar würden wir gerne noch etwas über ein persönliches Ziel von dir erfahren. Gibt es da ein Ziel, das du dir gesetzt hast und noch erreichen möchtest? Muss gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben.
Also ich würde gerne zwei Ziele nennen, dann, wenn ich das darf. Ich weiß, ihr wollt nur eins haben. Also was das Unternehmen betrifft, würde ich gerne das tatsächlich Vorwerk, das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 weltweit wird. Und das ist mir ein Herzensanliegen, weil ich glaube, ganz viele Dinge, die wir angestoßen haben, die mit diesen Menschen und der Community zu tun haben, machen wir heute schon ziemlich gut. Und ich glaube, wenn wir die dann noch besser machen und noch nachhaltiger und noch erfolgreicher, dann haben wir eine Chance, das zu erreichen. Das würde ich gerne mit beeinflussen. Das ist für mich ein wirklich attraktives Ziel. Ansonsten persönlich ist für mich wichtig, dass ich die Dinge tun kann, die ich gerne mache und gerne kann. Das hört sich vielleicht sehr generisch an, aber ich bin jetzt 53 Jahre alt ich glaube, dass ich mich gerne darauf, auf diese Stärken eben fokussieren würde. Das kann ich übrigens ganz gut bei Vorwerk.
Und die letzte Frage bekommt so jeder unserer Gäste gestellt. Welches Kapitel Unternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben für Vorwerk?
Also das würde ich gerne in Verbindung bringen mit dem Ziel, eigentlich weltweit das führende Direktvertriebsunternehmen werden. Und ich glaube, dann wäre das Kapitel, was ich mitgeschrieben hätte, tatsächlich die Community so zu erweitern, dass uns das gelingt. Ja, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg hin. Da ist noch eine Menge zu gehen, gar keine Frage. Ist noch eine Menge zu tun, da wird es noch eine Menge Unwägbarkeiten geben. Aber wenn man am Ende sagt, an dem Kapitel habe ich maßgeblich mitgeschrieben, ja, dann wäre ich sehr zufrieden. Aber das muss nicht ich beurteilen, das müssen andere beurteilen.
Super, vielen, vielen Dank, Thomas, für den Einblick hinter die Kulissen von Vorwerk, für deine politische Einordnung und die vielen persönlichen Dinge, die du mit uns geteilt hast.
Vielen Dank.
Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.